Psalm 126, der Herr erlöst seine Gefangenen, ein Wallfahrtslied, und das wird zentral für unsere Auslegung heute, ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens, unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäcker wiederbringst im Südland, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Sie gehen hin, weinen, streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihr Gaben. Amen. Ein Wallfahrtslied. Wo macht man Wallfahrt in Israel in biblischen Zeiten? Nach Jerusalem. Was zu tun? Zum Tempel zu gehen. Was im Tempel zu tun? Zu opfern. Denn Tempel hat eine Bedeutung. Alles sonst kann man machen in einer Synagoge, in einer Kirche. Nur im Tempel kann man opfern. Und alle diese Opfergottesdienste, die kommen durch Wallfahrt, denn ganz Israel geht dahin, oder der große Teil des Volkes geht dahin, die letzten Endes mit zwei Sachen zu tun haben. Die haben mit Ernte zu tun, zum Beispiel wie die sogenannte Wochenfest oder Pfingstfest oder Laubhüttenfest und auch andere. Oder sie haben mit Befreiung zu tun, wie die zwei zentrale Festen, Passa und die spätere, aber die wichtigste Fest in Israel, Yom Kippur, die eine Vordeutung von Karfreitag ist, wie der Hebräerbrief das deutlich zeigt. Was tut man? Man geht durch ganz Israel, und zwar zum Beispiel Jesu von Galiläa ging er hin bis nach Jerusalem hinein. Und als Jesus das tut, hat es eine andere Bedeutung auch. Denn er hat das nicht nur zum Festen getan, sondern er hat das in seine ganze Wirkung getan. Er ging durch das ganze Land von Galiläa bis Jerusalem zu zeigen, dieses Land gehört mir. Ich bin ihre König. Er wurde angebetet am Anfang von Weisen aus dem Osten, nicht als Heidenheiland, sondern als Judenkönig, auch wenn sie Heiden selbst waren. Und er starb als Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden, einen Titel, die Jesus selbst angenommen hat, die ursprünglich als Spott gemeint war von Pilatus, aber ein Titel, die Jesus akzeptiert hat, weil das ist die Wahrheit. Was hat das mit Jesus zu tun? Fangen wir direkt erst mit Jesus an, mit Schöpfung, mit Ernte zu tun. Zum Beispiel mit Schöpfung, ich gebe nur ein paar Beispiele, es läuft doch das ganze Botschaft Jesus, die Ich Bin-Wörter. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das ewige Leben. Das hat alles mit Schöpfer zu tun, mit dem Schöpfer Gott. Wir denken an Jesu, wie er mit dem Sabbatgesetz umging. Was hat natürlich mit Schöpfung, die Ruhetag in Gottes Schöpfung, wie seine Jünger Hunger gehabt haben. Das bedeutet, wir wollen nach Hause gehen zu essen. Man darf nicht in die Felde hineingehen und essen von Felde, denn alles liegt brach, alles liegt stille. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, isst. Was meint er damit? Das ist Blasphemie für einen Juden in höchsten Grad. Das ist nicht Nächstenliebe, wie modernistische Theologen sagen. Man kann nach Hause gehen und essen. Das ist, was man tut. Das bedeutet, ich bin der Schöpfermittler. Ich bin da für die Ernte, für die Schöpfung. Das alles gehört mir. Nennen wir nur, es gibt so viele Beispiele, die Verspeisung der 5000. Kennen Sie diese Wunder Jesu? Die Verspeisung der 5000. Ja, als ich das abkündigte, als mein Deutsch noch schlechter war, habe ich abgekündigt, nächste Woche werden wir die Verspeisung der 5000 behandeln. Die Kirche war wie normal voll, aber die erste Reihe war leer. Niemand wollte zu nah an diese Sache kommen. Ja, Wie viel Brot hat er genommen? Können Sie erinnern? Und wie viel Fische? 2, 7, Schöpfungssaal. Hier wird mit ein Schöpfungswunder zu tun sein. Herr der Ernte, Herr der Schöpfung. Das geht durch das ganze Geschehen Jesu. Und dann die Befreiung. Im Grunde genommen, wenn man mich fragen würde, alles auf einen Nenner, einen Satz zu bringen, Jesu Botschaft, seine ganze Botschaft geht um eine Sache. Wie kommen wir zum Himmelreich? Himmelreich ist so, seine ganze Gleichnisse gehen darüber, die Wegweisung mit den 7 letzten Worten Jesu, 7, der Weg zur neuen Schöpfung, der Weg auch zu sein Himmelreich. Das ist die zentrale Botschaft Jesu. Und diese Botschaft verkörpert er selber. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Für ein Jude, Torah ist die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Weisheit Gottes. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, er sagt, ich bin Torah. Ich bin das heilige Gesetz im Geist. Das bedeutet, ich bin der Wegweisung zum Leben und ewige Leben. Befreiung. Befreiung von was? Befreiung von uns selbst, von Tod. Von Sünde, Teufel, Tod. Die Totalbefreiung, die Wegweisung zu seinem Himmelreich. Das ist seine Zielsetzung. Er legt das aus. Mose sagte euch, ich sage euch und verlangte Vollkommenheit. Das ist der Bergpredigt, ein Satz, alles sonst sind Randsätze. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Und er übernimmt diese Vollkommenheit auf sich. Ein Prophet hat nie Vollkommenheit verlangt. Denn ein Prophet kann nur verlangen von Volk, was er selbst erfüllen kann. Wenn Jesus verlangt Vollkommenheit, das bedeutet, ich bin die Vollkommenheit. Die vollkommene Opfer anstelle von aller Tiere Opfer, der Wegweisung zu endgültiger Befreiung, und das geschieht durch Kreuz und dann Auferstehung und der Weg zu die neue Schöpfung. Das bedeutet, diese ganze Wallfahrt, der ganze Sinn mit Schöpfung, mit Befreiung, die sind verkörpert in eine Person, der Schöpfungsmittler und die endgültige Befreier, und das ist Jesus. So ist das endgültig zu sehen. Wir sollen nicht alles, was katholisch ist, sagen, das ist unbiblisch, weil das ist total unbiblisch, so zu argumentieren. Die Katholiken haben Wallfahrtssache heute zu Tag. Das gibt in der Bibel, natürlich, die tun das in einer ganz anderen Art, als es im Alten Testament war. Wir Evangelische sehen, der Sinn der Wallfahrt erfüllt in Jesus, weil der Sinn geht über die Bedeutung von Ernte, Schöpfung und Befreiung, und das ist alles in Jesus. Die Katholiken übernehmen die Priestervorstellung des alten Bundes, aber wir glauben in die allgemeine Priestertum, denn wir glauben, dass Jesus das vollendet hat, als die hohe Priester in alle Ewigkeit. Das bedeutet für uns, das ganze Gewicht, wenn Sie wollen, die Unterschiede evangelisch und katholisch, es geht auf ein Nenner. Und das ist die Thema Vermittler. Jesus ist die endgültige Vermittler in jedem Bereich. So sieht er sich. Die endgültige Hohepriester in aller Ewigkeit, die endgültige König, die endgültige Richter und. Und deswegen, die ganze Gewichtung liegt auf ihn, und wir brauchen keinen anderen Vermittler, wo in die katholische Auffassung alle möglichen Vermittler sind eingebaut, ob das Heilige, ob das Maria, ob das Kirche, ob das Papst ist. Dieser Einsatz spricht Bände. Jesus ist der Erfüller der Wallfahrt. Aber ein Problem mit uns ist, weil wir wissen, dass er erfüllt ist, und wir brauchen keine Wallfahrten mehr machen, haben wir verlernt, was für Wallfahrt bedeutet, was für Sinn das ist. Das ist das Grundproblem bei uns, denn Jesus ist zugleich Erfüller von alles, was im Alten Testament, alle die Gesetze, alle die Vermittler und so weiter, und in die Erfüllung ist etwas neu geworden, wo die Kirche, die evangelische Kirche, vor ihnen auch zum guten Teil die katholische, nicht ganz, aber zum Teil, die Erfüllung in den Mittelpunkt gestellt, das Neue. aber nicht die Hintergrund des Alten. Und was das bedeutet ist, dass wir die Erfüllung von Hintergrund des Alten verlernt haben, so dass wir das Neue Testament zum guten Teil nicht verstehen in seiner Tiefe. Wir wissen nicht mehr, was Wallfahrt ist, wir Evangelische. Wir wissen nicht, was die Reinheitsgesetze sind, die Jesus erfüllt. Und deswegen merken wir nicht, dass das die zentrale Thema des Johannesevangeliums. Denn die Reinheitsgesetze sind alles doch ein Bild, fließendes Wasser, die bedeutet Leben, Tod und Reinheit. Erfüllt, als Jesus durchstochen ist und Blut, das hat mit Tieropfer zu tun, die endgültige Opfer, und Wasser kommt aus ihm. Warum Wasser? In sein Tod, in sein Kreuz ist der Weg zu ewigem Leben, denn er ist die Reinheit Gottes. Diese Zeichenhandlung versteht niemand mehr. Merkwürdigerweise, die Zeichenhandlung im Alten Testament, die Stiefkind unter Christen, sind viel besser bekannt als die Zeichenhandlung im Neuen Testament. Warum? Weil die alttestamentliche Hintergrund verloren gegangen ist in die absolut Betonung auf das Neues, ohne zu verstehen, dass das Neues nur zu verstehen ist, in was neu geworden ist, als Erfüllung des Alten. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. So ist es mit Wallfahrten. Wir brauchen keine Wallfahrten machen als Evangelische, das ist absolut unnötig, aber wir müssen wissen, was das bedeutet, das nachzuvollziehen, um zu verstehen, was das ist in Jesus, in die Erfüllung. Wallfahrten geht zum Jerusalem, Jerusalem zum Tempel, Tempelort des Opfers. Und die Opferfeste sind Feste, die mit Schöpfung, mit Ernte zu tun und mit Befreiung zu tun. Und das sind die zentralen Themen Jesu, als der Herrscher über Schöpfung, über alles, was lebt und stirbt, und als die endgültige Befreier am Kreuz. Und das ist der Sinn der Wallfahrt. Und das, wenn ich Sie gefragt habe, bevor ich das gesagt habe, Gott sei Dank vielleicht, dass Sie nicht gefragt haben. Ja, Sie verstehen, wer hat das gewusst? Ja, genau das, wir verlieren so viel Demenz. So weit ging das, ich wiederhole das, dass wir Jesu nach Auschwitz geschickt haben, weil wir uns so entfremdet haben von das Alte Testament, von der jüdischen Wurzel. Wo Paulus sagt uns sehr deutlich, wir sind hineingefügt in diesen Baum, Römer 11. Wenn der Herr die Gefangenen, na, ich betone ständig die Bildsprache der Bibel. Ich habe mich war sehr glücklich bei dieses Bild auf dem Baum, weil ich gehöre des Zachäusverein, ich bin 1,70. Ja, diese Baumbetonung, und er außerhalb, das war sehr, alles Bild, es ging alles von Bild, außerhalb, er will zu Jesus kommen, er ist neugierig, ist nicht gläubig, er ist neugierig, er steht außerhalb, er steht auf dem Baum, auch interessant, vielleicht könnte man Baum auch hier deuten, als Baum des Lebens. Sie haben viel gut gemacht, man kann nicht alles, nächstes Mal können Sie das machen. Das sind einfach ergänzende Wahrheiten, ja? Ja, ist keine Kritik gemeint, das war eine sehr gute Rede. Aber von der Bild auf diesen Baum, die Nähe, aber gleichzeitig die Ferne, fand ich sehr schön. Ja, und hier haben wir mit ein zentrales Bild der Bibel, Gefängnis. Und wissen Sie, warum das ein zentrales Bild ist? Weil wir alle leben im Gefängnis. Es geht letzten Endes nicht nur über Israel, über die Jungen und so weiter, die im Gefängnis waren, Petrus, auch Paulus und so weiter. Es geht um uns. Wir leben im Gefängnis. Ich habe ein Stück geschrieben, vor ein paar Tagen. Ich habe, weil ich jetzt meine Frau weg ist, ich kann nicht kochen. Ich koche gerne, aber ich esse nicht gerne, was ich koche. So, ja, das ist das Problem. So, ich ging in eine Kindergaststätte und ich schaute wie ein Aquarium. Ich habe ein Stück geschrieben, die wird später veröffentlicht. Und ich dachte, wie schön das Licht, die Klarheit der Fisch, die Klarheit der Wasser. Und dann gucke ich, aber die sind alle im Gefängnis. Die können nicht rauskommen. Und wenn sie rauskommen, sterben sie. Wir sind alle, liebe Brüder, im Gefängnis. Die Gefängnis unser Ich sucht, das nennen wir Sünde. Die Gefängnis der Tod. Die Gefängnis des Gerichtes. Das ist alles unser umfassende Gefängnis. Und wir können nicht raus. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus die Knechtschaft, aus die Gefangenschaft Ägypten herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Ich bin dein Herr und Heiland, Jesus von Nazareth, der euch aus die Gefängnis, die Gefangenschaft der Sünde herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Das ist zentral, das ist der erste Gebot und das ist allumfassend, wie Luther sagt. Und das ist die Erfüllung der erste Gebot. Wir sind Gefangenen. Und es ist sehr interessant, dass dieser Bild, diese Wirklichkeit läuft durch die ganze Bibel. Wo trifft Gott sein Volk als Volk? Nicht die Einzelnen, Abraham, Isaac, Jakob, Josef und so, sondern das Volk als Volk in die Gefangenschaft Ägypten. Und er hört Israel schrei nach Errettung, Befreiung, Wallfahrt, Befreiung. Ein Ruf nach Befreiung. Und der Herr befreit das Volk. Und er befreit dein Volk, in wen er zeigt, dass er Herr der Schöpfung ist. Der Schöpfergott, die andere Aspekt von Wallfahrt. Denn wer Herr ist über Leben, ist Herr über Tod und Gericht. Und er hat 10 Plagen gegen Ägypten geschickt, die allumfassend sind. Pflanzliche Leben, tierliche Leben, menschliche Leben, Lebenselementen, bis hin diese wunderbare 9. Plage, die mein Lieblingszitat von Georg Friedrich Händel, Haydn hat geweint, als er das hörte. Er hat ihn bewegt, sei für mich der allergrößte symphonische Satz, die Anfang von der Schöpfung zu schreiben. Ganzer Kosmos, allumfassend, wir sehen den Gebet am Anfang mit Kosmos da, die kosmologische Aspekt hier, sehr zentral. Die Befreier, das ist Wallfahrt. Wallfahrt ist ein Hin zum Jerusalem Befreiungsfeste, Passa. Das ist es hier. Und auch natürlich noch tiefer Yom Kippur. Die Befreiung von der Knechtschaft in Babel. Und wie gesagt, das war noch schlimmer als Ägypten, weil Israel war zurückgeworfen zu dem Anfang. Alles war weg. Der Tempel war bis der letzte Stein zerstört. Die ganze Möglichkeit des Opfers, alles war total zerstört. Es war ein Anfang. Wie ich sag zu meiner Frau, als sie ging in Reha, ich habe gesagt, Rosemary, du musst lernen, jetzt zu gehen nochmal. Du gehst zurück wie ein Kleinkind, zu dem Anfang zurück. So ist das. Sie muss wieder lernen zu gehen. Sie kann nicht richtig gehen. Jetzt fängt sie an, langsam zu gehen. Zurückgeworfen, oder wie meine liebe Mutter, 93 Jahre alt und so rüstig, sie wird alle von uns überleben, bestimmt. Mit 87 Jahren flitzt sie mit 100 Kilometer Geschwindigkeit durch eine geschlossene Ortschaft. Ja, gerade als die Schule rausgelassen würde, ja. Und sie hat ihr Führerschein verloren. Sie hat mir das nicht gesagt, sondern meine Schwester. Und sie musste in die Fahrschule gehen mit 16-Jährigen. Zurück zu den Anfang, ja. Zurück zu den Anfang, ja. Und das geht noch mal weiter, wenn man zentrale Themen, die Makkabäer, die Griechen, die versuchen, Israels Glaube auszurotten, nicht die Juden, sondern der Glaube. Der Tempel wird in ein Götzenhaus verwandelt, kein Opfer mehr, kein öffentliches Gebet, total Gefangenschaft, weil sie keine Beziehung mehr zu Gott, nur im Privat. Totalitär, kann man das wohl sagen, totalitär im Glaubenssinn. Und dann eine Befreiung geschieht. Und wissen Sie, wer das macht? Judas Maccabäus, über wen Händel, ein berühmter Oratorio, die ich gesungen habe. Das ist Judas Maccabäus, ja? Und Judas Iskariot ist für ihn genannt. Und das ist eine sehr interessante Beziehung. Es gibt viel Judas, es gibt auch keinen Judasbrief, noch kein Judas, der Befreier. Und Judas Iskariot hat kein Interesse an Geld, das ist kirchlicher Antisemitismus. Die Kirche riecht von Antisemitismus, nicht das Neue Testament, sondern die Kirche. Judas Iskariot hat nicht die geringste Interesse an Geld. Wie viel Silberstück hat er gekriegt? Und wie viel hat der Lila für den kurzen Schnitt von Simpson gekriegt? 1100. Und dann schmeißt er das Geld weg. Wenn er wollte Geld haben, er hat es gekriegt. Warum soll er das wegschmeißen? Er ist Zelot. Der Name Iskariot ist ein zelotischer Name. Er will, wie Judas Makkabäer, Israel wird durch Jesus herausgefordert. Er soll Israel befreien, das wollte alle. Und er war, wer die Hand mit mir in die Schüssel taucht. Wissen Sie, was das für ein Bild ist? Ein Mitkämpfer. Nur er kämpft für seine Ziel, mein Wille geschehe. Wie der Mann, der Rabin umbringt. Ein Zelot, mein Wille geschehe. Ein Zelot. Für Judas Makkabäer genannt. Ich werde Jesus herausfordern, Israels Wille zu tun. Ich weiß als Junge, er hat die Macht, uns zu befreien. Er hat ständig Wunder getan. Er kann das tun, das ist, was wir alle erwarten. Tun Sie das. Und Jesus sagt, es wäre besser, dass er nicht geboren werde. Mit Geld hat das nichts zu tun. Das hat mit Übereifer für mein Sinn und Ziel. Und das wollte ganz Israel. Und das ist biblisch. Israel wird das genau bekommen, was alle erwartet haben. Außer die Sadduzäer, die mit den Römern verpaktet, zu unserer Zeit. Niemand weiß Tag oder Stunde. Die Befreiung von dem Messias, der wiederkommende Jesu. Die Juden haben genau die gleiche messianische Erwartung wie wir. Nur sie wissen nicht, dass es ist Jesus. Pinkus Lapid hat gesagt, er hat mir persönlich gesagt, wenn er Kreuzeswunde trägt, dann weiß ich, mit wem wir zu tun, wenn der Messias kommt. So ist das. Befreiung aus der Gefangenschaft. Und interessant, und das ist wenig bekannt, gar nicht bekannt, heute dieser Zusammenhang, mit die Feier der Tempel, die Reinigung der Tempel hat man Öl genommen, die gereinigt war für nur ein Tag und die Öl hält für 8 Tage, das ist bekannt. Was man nicht weiß, ist, dass die Christen Weihnachten zuerst gefeiert hat, auf diese Fest der Tempelerneuerung, ein Lichtfest, die hat mit Befreiung zu tun, dass Weihnachten gefeiert wird auf Hanukkah-Fest und dass Jesus zu diesem Fest gesagt, ich bin das Licht der Welt. Weihnachten ist nicht heidnischer Ursprung, die ist jüdischer Ursprung. Und das ist absolut falsch, das als heidnischer Ursprung. Es hat vermengt, auch die Weihnachtsbaum, das ist Baum des Lebens, die immergrüne Baum, wenn das richtig gedeutet wird. Aber diese Übereinstimmung zwischen dem Datum, die Urgemeinde, die ersten Christen haben Weihnachten, der Geburt Jesu, auf die Hanukkah-Fest, ein Lichtfest, ein Fest der Befreiung. Und auf diese Fest hat Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ich und der Vater sind eins, sagt er auf diese Fest. Wer hat das gewusst? Sehr wichtige Sache, oder? Gefangenschaft. Das läuft durch das ganze Neue Testament. Wir sehen das mit Petrus, wir sehen das mit Paulus und Silas, mit Kerkermeister, diese ganze Sache. Die Gefängnisse sind geöffnet. Und die letzte Tiefe dieser Gefangenschaft ist die Selbsterkenntnis. Alles, was heilsgeschichtlich ist, ist persönlich Heilsgeschichte. Mein sehr kluger Laienvorsitzender hat gesagt, David, du predigst ungeheuerlich Trost, persönlicher Trost, wenn du heilsgeschichtlich predigst. Warum? Weil die ganze Heilsgeschichte geht um mein Heil, um ihr Heil. Nicht nur um das Heil Israel und die Heil des Neuen Bund. Es geht jeder für uns persönlich. Das ist eine der besonderen Eigenschaften der Einmaligkeit Gott Vater wie Gott Sohn. Dass jeder von uns genauso wichtig ist, als seine ganze Heilsgeschichte. Schauen Sie Psalm 72, hier ist ein richtiger Wahlfest hier, alle wandern hier hin und her, ja? Ja. Schauen Sie Psalm 72 in das tausendjährige Friedensreich. Alle Könige werden für ihn niederfallen, alles mit Vollmacht Gottes gezeigt. Und dann, er redet über mich und über Sie, persönlich, und genauso viel Raum wird genommen dafür. Die Einmaligkeit Gott Vater. Land auf und ab haben wir Vorträge über die Einmaligkeit Jesu. Niemand redet über die Einmaligkeit des Vaters. Und weil wir das nicht tun, stehen wir in einer Gefahr zu glauben, dass der Gott Islam der gleiche Gott ist wie der Gott Israel. Der ist eine Götze. Ein machtgebender Götze, wie die deutsche Christengott, ein machtgebender Götze. Gott straft sein eigenes Volk, er züchtigt sein Volk, dass das Volk ihm gehört, das ist einmalig. Und im Moment, wenn wir nur die Einmaligkeit Jesus und nicht, der Jesus ist auch einmalig, selbstverständlich, nur die Einmaligkeit des Vaters, gehen wir nochmal der Weg zu Antisemitismus. Weil wir entfernen uns immer mehr von der Betonung auf des Vaters. Ist das einleuchtend? Ja, wenn Sie das sagen, dann ja. Wir haben, Calvin hat gesagt, man braucht immer zwei Zeugen, so wir haben hier zwei, okay. Sogar von zwei Generationen hier, das ist auch gut, ja. Wenn der Herr die Gefangenen ziehe uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träume. Now, ich komme auf ganz schwere Boden hier, und das ist die Thema Traum in der Bibel. Und Traum heute und was das bedeutet. Im Moment, wenn wir in zwiefältige Überlieferung stehen, das bedeutet, man kann es so oder so sehen, dann ist es besser, unsere Hände davon weg. Und ich breche diese Gesetze und ich werde das auslegen. Ich sage euch dieses, ich streite nie über Randthemen. Es gibt wunderbare Argumente, dass Frauen Pfarrer sein dürften, wenn Maria Magdala, die erste Verkündige, ist die auferstandene Christus. Wenn eine Frau Jesus salbt zu König der Juden, das anstelle von einem Hohepriester oder Prophet, aber bei Maria Magdala, sie geht zu zwei Männern, denn Männer tragen das Glauben in Israel, und sie braucht zwei Zeugen. Und damit hat man einen Zwiespalt hier. Soll man sagen, sie ist die Verkündige und deswegen Frauen sollen das machen, oder soll man sagen, sie geht zu zwei Männern und deswegen es geht über die Männer. Man kann es so oder so. Ich lasse solche Themen aus. Ich bin nicht bereit zu streiten über Randthemen, denn wir sind ein kleiner Kreis. Und wenn wir streiten über jede Randthema, am Schluss haben wir nur einzelne Menschen. Und dann hat die katholische Kirche Recht gegen uns. Denn wissen Sie, was die Hauptargument der katholischen Kirche war? Und das ist ein gefährliches Argument. Das haben Sie wahrscheinlich nie gewusst. Wenn die Bibel freigesetzt wird für alle Menschen, dann alles wird subjektiv und man 100 mögliche Auslegungen und kein bestimmter Kraft. Deswegen brauchen wir Kirche und Papst. Das ist die Argument der Katholiken. Ich bin absolut evangelisch. Ich bin gegen diese Auffassung von Kirche und Papst. Aber ich sehe deutlich die Gefahr, dass wir über jede Thema, Kinder und Erwachsene, Taufe, jede mögliche Thema, und dass wir zersplittert in alle möglichen Kleinkreisen. Sie sehen das Gefahr. Ja, aber Sie merken, ich bin evangelisch. Aber ich sehe, ich halte die Katholiken nicht für dumm. Und ich halte auch nicht die Schriftgelehrten Pharisäer für dumm. Und ich halte nicht die pharisäischen Judenchristen für dumm. Ich gebe euch hier ein Argument, das Sie nie gehört haben. Die pharisäischen Judenchristen sagen, alle Christen sollen zu Juden zuerst gemacht werden. Die müssen das Gesetz halten, die müssen beschnitten. Paulus ist dagegen, mit absolut theologischem Recht und mit absolut historischem Unrecht. Absolut theologische Recht. Ihr braucht nicht das Gesetz. Wir sind Befreiung vom Gesetz. Die Gesetz ist erfüllt. Aber ich sage euch eines. Die pharisäischen Judenchristen waren nicht dumm. Man hört das immer schwarz-weiß. Es ist nicht schwarz-weiß. Die haben gewusst, wenn die Völker nicht zuerst zu Juden werden, werden sie antisemitisch und uns verfolgen, die Juden. Da haben sie absolut recht. Wenn alle beschnitten werden, und alle das Gesetz halten, könnte nie diese verheerende antisemitische... Die äthiopische Kirche hat das Gesetz gehalten und könnte keinen Antisemitismus haben, weil sie alle Juden sind, weil sie alle beschnittenen das Gesetz halten. Paulus hat absolut theologisches Recht, verstehen Sie mir richtig. Ich bin kein gesetzliches denkende Person. Theologisch absolut richtig, aber ich will nur zeigen, dass die Gegner von ihnen waren nicht Dummköpfe. Die haben auch einen Verstand, was dahinter steckt. Haben Sie verstanden? Bitte sagen Sie nicht, gehen Sie nicht nach Hause und sagen, ja, wir will uns alle beschneiden. Ja, nein. Aber jetzt will ich diese heiße Thema Träume angreifen, weil ich glaube, man muss das angreifen. Es ist nicht zu zweifeln, dass es gibt zentrale Führungen Gottes, die durch Träume gibt. Na, was ist ein Traum? Was ist das Bild Traum? Ich glaube, wenige Leute machen Gedanken darüber. Auch Freud hat keinen Gedanken darüber gemacht, in seinem berühmtes Werk und sehr oberflächliche Werk über Traumdeutung. Traum bedeutet theologisch
Eine Erleuchtung von oben nach unten durch Dunkelheit. Das ist, was ein Traum ist. Eine Erleuchtung von oben nach unten durch Dunkelheit. Durch Dunkelheit bedeutet hier Unkenntnis. Man tappt in Dunkel. Und es ist nicht zu zweifeln, dass Traum eine sehr wichtige Mittel Gott ist. Wir denken an die beiden Josefs. Josef im Alten Testament, Josef im Neuen Testament. Denn die sind vor allem denen, die von Träumen geleitet sind. Und die sind sicher Offenbarung Gottes. Niemand zweifelt, dass Josefs Träume Offenbarung Gottes sind. Niemand zweifelt, dass Josef, Jesu Leihvater, dass er auch von diesen Träumen nach Ägypten und so, dass das alles von Gott kommt. Aber Jeremia sagt uns sehr deutlich, als ein Zentralprophet in dieser Art, dass alles geht um das Wort. Lasst euch nicht mit Träumerei und Visionen und so weiter. Heute haben wir Schwarmgeist überall im Lande, wo alles geht um Visionen und Träume und eine falsche Verständnis von Joel 3 und alles geht los. Es gibt Menschen, die Träume haben, die die Zukunft sagen. Meine Schwester hat diese Ungabe. Das ist keine Gabe. Sege Jung, den ich nicht gerne zitieren, weil ich mag seine Psychologie ganz und gar nicht, aber er hat Patienten, die Zukunftsträume gehabt, die richtig stattgefunden. Meine Schwester hat das, links und rechts, meine Großmutter auch. Seine Ungabe. Denn diese Träume gingen fast alle um Tod und Gericht. Und meine Schwester hat genug, als ihr beste Freundsmutter, als sie gesehen hat im Traum, dass die beste Freundsmutter sterben würde, und sie könnte das nicht ertragen. Sie hat gebetet, Herr, nimm diese Ungabe von mir weg. Ich will Menschen helfen. Und sie ist jetzt Therapeut und ich glaube, sie hilft Menschen. Es gibt Träume, die die Zukunft voraussagen. Ob die von Gott kommen, ob die von anderer Quelle kommen, das kann ich nicht urteilen. Das weiß ich nicht. Aber ich bleibe mit Jeremias Aussage. Wenn man sieht, die Schwarmgeist heute und so, alles über Vision, Träume und so weiter, wir halten an Wort, denn Wort ist, wo Heiliger Geist ist. Denn Gott hat die Welt geschaffen, nicht durch Träume, sondern durch das Wort. Und die Propheten rufen nicht durch Träume, sondern durch das Wort zurück, in Buße, zu Gott Israel. Und Jesu ist das Wort, nicht ein Traum, welcher Fleisch geworden ist, sondern das Wort, welches Fleisch geworden ist. Und er lässt das Wort, nicht Träumereien, hinter für uns. Das widerspricht nicht die Möglichkeit, dass Gott, wissen Sie, kein Theologie kann Gott umfassen. Und wenn Sie suchen so eine Theologie, dann gehen Sie Ihr Weg. Luther hat selbst gesagt, der Herr ist mehr als jede Auffassung von ihm, auch mehr als Luthers Auffassung. Das bedeutet, bei dir fehlt Wege und Mittel nicht. Gott kann Wege und Mittel benutzen, die er sogar verworfen haben. Ich habe das hier gesagt über das Königtum und über das Gesetz mit Israel. Gott hat einen Freiraum über jede Theologie. Ich habe mehrfach Wunder erlebt, aber ich bin Gott sei Dank nicht wundergläubig. Ich bin kreuzesgläubig. Wir dürfen niemals sagen, Gott kann nicht durch Träume sprechen. Gott kann das tun. Gott kann jede Mittel benutzen, wann und wie er will. Gott ist nicht gesetzlich zu verankern in eine bestimmte Theologie. Denn das Gesetz sagt, verflucht ist der, der am Holze hängt.
Und das ist Jesus. Und übernimmt die Verfluchung, die unerfüllbare Bergpredigt, wo er Vollkommenheit verlangt und öffnet den Weg zur Freiheit für uns. Das ist ein Grundsatz, den wir, vor allem wir Theologen, lernen müssen. Alle unsere Theologie ist schwach gegenüber die Wirklichkeit Gottes. Und auch Leute, die die reine Lehre in den Mittelpunkt stellen, sollen auch was wissen. Ich finde es sehr wichtig, eine gute Lehre, biblische Lehre. Gute Lehre bedeutet nicht unbedingt gute Menschen. Ich kenne Leute, die pocken sehr über die gute Lehre und sehr hässlich und eng und ängstliche Menschen sind und sehr richtende Menschen sind. Und wir sollen auch niemals vergessen, dass Gott mehr ist als jede Theologie. Einverstanden? Okay, das ist ja. Das sind sehr grundsätzliche Dinge, die wir wissen müssen. Wir müssen unsere Grenze kennen.
Denn uns, dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Wissen Sie, die Bibel ist voll mit Humor. Steht auch in Psalm 2, dass Gott lacht. Er spottet über seine Feinde, die gegen ihn, Psalm 2. Die ganze Bibel ist voll mit Humor. Zum Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, Entschuldigung, dass ich rede über meine Bücher, aber ich schreibe Bücher, ja. Humor in der Bibel. Wer kennt dieses Buch? Einer, ich habe zwei Reaktionen auf dieses Buch in die erste Woche. Ein rief mich an und sagt, das ist ihr ernstestes Buch. Und einer hat gesagt, ich habe die ganze Zeit gelacht. So, Sie können nehmen eine oder andere. Nennen Sie nur ein klassisches Beispiel, die Emmaus-Jünger. Die Emmaus-Jünger ist verkannte Identität. Hier kommen Jünger, reden zu Jesus, über Jesus, ohne zu wissen, dass es Jesus ist. Wenn die Leute zu Ihnen kommen werden, dann sagen, ja, was halten Sie davon, dieser neue Pfarrer in Langensteinbach? Und fing an, alle möglichen Dinge über Sie zu erzählen, zu Ihnen. Die Hälfte sind wahr und die Hälfte sind unwahr. Sie werden nur schmunzeln. Das ist Humor. Unerkannte Identität. Und er hält, die halten Jesus sogar für ein Hilterwäldler. Ach was, er kommt aus dem Schwarzwald oder kommt aus der Erzgebirge oder was. Ja, wir kommen aus Jerusalem oder aus Frankfurt oder aus Berlin, ja. Und Jesus ist der Einzige, der weiß, was die Wahrheit ist. Und das ist, dass er auferstanden ist. Und die halten ihn für einen Dummkopf. Die Bibel ist voll mit Humor. Und ich will euch eines sagen. Ein Mittel, die Gott, was ist die ganze Unruhe hier? Ich will, dass wir zur Ruhe kommen. Der bringt die Stürme rein, oder was? Nein, okay.
Wenn es
ihm
da kalt wird, kommt
er
ruhig zu, ne?
Alright. Machen Sie zu, dass man nicht so kalt, und dann machen Sie offen, dass man nicht so heiß wird. Ja, ja. Das ist, wie man macht heute mit Verkehr. Alles ein Name Fortschritt. Erst kann man unbegrenzt schnell fahren, und jetzt kann man nicht schneller als 30 fahren. Ja, und das ist alles im Namen Fortschritt. So nennt man das.
Eine der Mittel, die der Herr benutzt hat, mein Volk Israel, zu überleben durch Verfolgung nach Verfolgung, ist Humor. Wissen Sie das? Er hat bestimmt, dass wir überleben. Das Gesetz ist ein Mittel. Die messianische Erwartung ist ein Mittel. Die Verfolgung, nicht wie Hitler, wo man die Menschen ausrottet, sondern die Verfolgung, dass wir zusammengeschweißt, wie im Kommunismus im Osten. Leute sagen mir aus Sachsen, links und rechts, dass Materialismus, Americanismus heute viel gefährlicher ist für die Fromme als Kommunismus, wo man unterdrückt war und zusammengeschweißt. Ist das richtig oder falsch für die Sachsen hier unter uns, ja? Gefährlicher, die Materialismus, ja.
Humor war auch ein Mittel. Und da haben wir eine Menge hier in christlichen Kreisen zu lernen. Wir sind zu tödlich ernst. Wir Juden haben ein tiefer Glaube und wir sind sehr ernst über Gott, aber nicht über uns selbst. Frei von gesetzliches Denken bedeutet frei von Selbstbetonung. Und Menschen, die ständig sich selbst überernst nehmen, denken letzten Endes gesetzlich. Es ist wie ich tue, mein Tun, mein Benehmen die Mittel ist. Wir Juden lachen über uns selbst. Der Merkmal jüdischer Humor ist nicht gegen jemand anders, sondern gegen mir selber. Natürlich, es hat verschiedenen Grund. Ein Grund ist, unser Feinde zu entmächtigen. Wenn ich mag mich selbst lächerlich, dann die Person mir gegenübersteht, weiß nicht, was er tut. Wenn er lacht, dann denkt er, das ist schlechte Sitten zu lachen, wenn ich mich selbst lächerlich. Und wenn er nicht lacht, dann kann er denken, ich denke, der Mann hat keinen Humor. Das bedeutet, jüdischer Humor ist ein gefährlicher Humor gegen die Gegenüber, denn er weiß nicht, wie zu reagieren. Wenn ich sage zum Beispiel, und ich sage in aller Ernst, aber mit typischem jüdischem Humor, meine Frau ist eine kluge Frau, meine Frau hat nie eine zentrale Fehler im Leben bis jetzt gemacht, mit einer Ausnahme, und das war mich zu heiraten. Ja, gut, lachen Sie, das ist besser so. Ja. Das ist jüdischer Humor. Dieser Humor hat uns durch schreckliches Leiden gebracht. Es gibt eine Geschichte, die Zentrum der Antisemitismus, Wien ist immer noch das Zentrum der Antisemitismus, Hitlers Antisemitismus, Österreich, nicht Deutsch. Und als die Wiener Juden transportiert waren, mit der SS auf denen los, fliegen Tauben über denen und ein lässt die Geschäfte auf den Kopf von einem. Und die warten alle da in Angst und sie wissen, was mit denen passiert. Und die eine sagt, schau mal, diese Vögel, Sie trauen sich sowas zu tun nur unter solche Umstände, sonst werden sie nicht trauen, das zu machen. Alle lachen. Die Lachen lenkt ab von die Ernste der Lage, gibt eine andere Perspektiv. Und das ist die Zentrum von biblischer Seelsorge, ein anderer Perspektiv. Nicht die Perspektiv meiner Ängste, meiner Not, meiner Selbstbeschäftigung, sondern die Perspektiv weg von mir selber. Und Humor lockert diese Selbstbetonung. Und es kann auch fromme Menschen zu die Perspektiv Gottes führen. Und das ist sehr zentral. Dann wird unser Mund voll Lachens, unsere Zunge voll Rühmens sein. Der Herr will Dankbarkeit. Und leider ist das häufig der Fall, dass wir beten vor allem zu Gott in Not. Und wir beten viel zu wenig aus Dankbarkeit. Man muss lernen, öfters die kleinsten Dinge. Ich habe gelernt von einem Freund von mir, sehr jung, über Schönheit, über Schöpfung. Er sagte, David, die wichtigen Dinge sind nicht die großen Bergblicken, die großen Meereswellen, sind die kleinsten Blumen, die kleinste Halmgras. Sieht man die Schöpfung in die Feinheit und dann lernst du richtige Schöpfung zu verstehen, die richtige Wunder Gottes. Und das gilt für uns persönlich. Lerne jeden Tag, wenn man einschläft und betet, zu denken, zu danken, wie kann ich dem Herrn in diesen Tag danken? Und fangen Sie den Tag an. Herr, zeig mir Wege, dass ich lerne dich neu, dass ich dich loben kann. Dein Wort neu zu verstehen, die Schöpfung neu zu sehen, das ist Wallfahrt, Schöpfung auch. Das ist sehr wichtig. Vor allem, wenn wir älter werden und wir den Schmerzensalter erreicht sind und mehr Krankheiten und Schwäche kommt, wir lernen eine andere Perspektive und das ist auch die Perspektive, vorwärts zu gehen zu dem Herrn. Nicht zurückschauen, Lot und seine Frau, sondern vorwärts mit mir kommen. Dann wird man sagen, unter den Heiden. Sehr interessant, dass dieser Bezug zu euch, zu die Völker, ständig vorkommt im Alten Testament. Das bedeutet, durch unser Erkenntnis und Benehmen als Erwählten, jetzt reden wir über Alten Bund, soll ein Zeichen für die Heiden sein. So hat mein mütterlicher Großvater, der ein frommer Jude war, aber kein Sinist, er wollte in Diaspora bleiben. Er war kein Zionist. Er hat gesagt, wir müssen ein Zeichen unter die Völker setzen. Ein Zeichen für Gottes Führung und Gottes Gerechtigkeit. Und wenn das so ist für die Juden, ist es hundertfach noch so für uns Christen. Wir müssen ein Beispiel sein, ein Zeichen sein für die Heiden, die um uns gibt. Und die Zeichen, zum Beispiel bei Kindererziehung. Kindererziehung ist, du sollst und du sollst nicht. Das ist nicht Kindererziehung. Das ist Gesetz. Das gehört dazu. Aber Evangelium gehört dazu. Und das bedeutet, dass man zeigt die Liebe und die Vergebung, die man selbst empfangen hat von Christus. Ich sage zu Frauen, wenn sie schwanger sind und mit Kleinkindern, gehen sie auf ihr Knie mit den Kleinkindern. Aber fangen sie an, wenn sie schwanger sind, dass die Kinder merken, ich bin nicht göttlich. Meine Kenntnis ist gering. Wie wir Theologen sollen das wissen. Mein Kenntnis ist gering. Er ist der Allmächtige. An Wege und Mittel fehlt er nicht. Dass die Kinder lernen, denn Kinder erst absolutieren die Eltern. Und wenn die Eltern das ausnutzen, führt das zu schrecklichen Problemen später mit den Kindern. Die Kinder sollen von Anfang an wissen, meine Eltern sind Menschen wie wir. Wissen Sie, wenn ich Kleinkinder grüße, was ich tue? Ich gehe auf mein Knie, dass ich nicht größer bin als den. Zu zeigen, ich bin nicht was mehr. Und gerade die Bibel lehrt uns, lasset die Kinder zu mir kommen, das Kindliche zu werden. Das ist ein Grund, warum Haydn mein lieblingster Komponist ist. Er ist ungeheuer klug und ungeheuer kindlich im Geist. Und das soll ein Zeichen für die Heiden sein. Ein Grund, warum so wenig Menschen zu Glaube kommen, ist, dass wir Donnern und Blitzen die Leute mit Bekehrungsversuchen. Und wir tun viel zu wenig, den echt zu Christus zu führen, durch unser Beispiel. Die Beispiel der Liebe, die Beispiel der Hingabe. Großartig war zum Beispiel die Straflage in Sibirien, wie manche sehr fromme Christen gebetet für ihr Verfolger, gezeigt Liebe gegen Hass. Das ist Jesu, Liebe gegen Hass. Das sind die Zeichen, die Menschen führen. Zu Donner und Blitz, vor allem bei Juden, zu sagen, ihr müsst bekehren zu Jesus. Der ganze Alte Testament, sogar dieser alte Jaffin sagt, der ganze Alte Testament hat mit Jesus zu tun. Sie werden niemand damit helfen. Ein Jude wird sofort sagen, ja, was haben Sie getan? Als Kirche, als Christen, Sie haben uns gekreuzigt. Und das geht durch die ganze Kirchengeschichte. Die Juden brauchen Mitzwa. Sei unter den Juden wie ein Juden und unter den Heiden wie ein Heiden. Und das bedeutet liebenswert. Deswegen stehe ich sehr nah zu Zedaka. Wer kennt Zedaka in Meisenbach? Ja, Liebeswerke für die Juden. Die behandeln Juden, die in KZ waren, frei für 2 Wochen unter den Überschrift Tröstet, tröstet mein Volk. Und sie bekehren denen nicht. Die Zielsetzung ist nicht, den zu bekehren, sondern den zu lieben, wie Gott den liebt. Zu zeigen, dass Deutsche nicht nur Hitler und Himmler sind, sondern Leute, die wissen, Israel ist Gottes auserwählte Volk. Und wenn man das tut, natürlich erweckt in jede Jude die Frage, ja, warum tun sie das? Und wenn sie Frage stellen, dann müssen wir antworten. Weil wir halten Jesus als Gott und Jesus war Jude. Das bedeutet doch, das ganze Alte Testament ist eine Wegweisung zu den Heiden. Schauen Sie bei Jona. Die Heiden wollten ihn nicht im Wasser werfen. Die wissen, man darf das nicht tun. Jona benimmt sich in seiner Art und Weise viel schlimmer als die Heiden. Und wie Jesu? Jesus sagt zu dem Hauptmann von Kapernaum, so eine Glaube habe ich in Israel nicht gefunden, sagt er zu einer Heide. Das ist der Weg. Und heute? Ich glaube, die Glaubenstiefe in Israel ist nicht zu überbieten in christlicher Abendland. Das Heil geht zurück an die Juden. Der Heidenzeit kommt zu Ende. Jesus sagt das in Lukas Evangelium. Es ist ein Zeichen. Ein neues Zeichen, das alte Wahrheit. Das bedeutet, Israel ist zurückgekehrt, 3 Jahre nach des Dritten Reiches, mit die 600.000, die Zehnte, die diese Stadt gründen, und eine ungeheure messianische Sehnsucht ist wach in Israel. Und das ist ein Zeichen auch für uns. Aber wir müssen jetzt ein Zeichen für die Heiden hier sein. Und das ist wirklich im Liebe. Ich kann mich erinnern, ich habe in eine Gemeinde in meiner Nähe, war ich eingeladen in eine Methodistengemeinde, und der Laienvorsitzende habe ich gleich gesehen, der hat in meiner Bank gearbeitet. Und ich habe gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie ein frommer Christ. Er sagt, ich bin traurig darüber, dass Sie das nicht gewusst haben. Sie verstehen, was ich meine. Er wollte, dass ich merke an seinem Einsatz, sein Benehmen, seine Liebe, dass er Christ ist. Und das soll der Weg, die wir für unsere Kinder und Kinderkinder und für die Heiden, spielt sehr, sehr wichtige Rolle. Nicht, dass wir den Donnern und Blitzen mit Bibelzitaten, das bringt niemand zum Glauben. Der Herr hat Großes an ihnen getan, die Heiden. Und das sagen wir hier. Der Herr hat Großes an Israel getan. Er hat Israel zurückgeführt durch die Schrecken des Dritten Reiches. Und Israel ist jetzt in Erwartung ihres Messias. Und die Glaube wächst in Israel an den Messias. Die frommen Juden. Tiefe messianische Erwartung. Und wir sollen wissen, das ist unser Messias. Der wiederkommt, Jesu. Warum kommt Jesu 2-mal? Eine Frage, die ständig gestellt, ich will mit zentralen Fragen hier. Warum kommt Jesu 2-mal? Die erste Mal, die erste Tafel des Gesetzes Mose zu erfüllen, ein zentrales gesamtbiblisches Thema. Frieden mit dem Vater, Frieden auf Erde, singen die Engel. Shalom, sagt Jesus am Schluss. Alles ist erfüllt. Gottes Sohn ist gestillt. Er hat das Gesetz ausgelegt in Geist und erfüllt für uns. Zweite Mal, wenn Jesus kommt, erfüllt der zweite Tafel. Denn die Mit der Wiederkunft Jesus fängt die tausendjährige Friedensreich an, in wen der zweite Tafel, die mitmenschliche Tafel, erfüllt wird. Die erste Ankunft ist für euch, für die Völker. Er hat ein Binde über die Augen der Juden gesetzt, dass im Lauf, schnell Lauf, es wäre eine Heidenkirche, und das bedeutet leider auch eine antisemitische Kirche. Heiden bedeutet antisemitisch. Es wäre eine antisemitische Kirche, aber es wird zu die Völker gehen. Und die wiederkommende Jesus für die Juden, wir werden gar nicht hier sein. Wir werden vorher entrückt, das ist richtig. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie die, du die Becher wiederbringst im Südland. Wir sollen auch lernen, und ich versuche das vor allem in dieser Welt, innerhalb der Welt, lernen die Bilder der Natur in Beziehung zu Gott, der Wallfahrt, Schöpfung. Geht hier über die Schöpfer Gott. Die Instinkt, die Vögel haben, immer zurück zum gleichen Nest zu kommen. Das ist ein Zeichen für uns, dass wir nicht wegfliegen von unseren Nesten, eine andere Frau oder andere Mann annehmen. Oder haben Sie das nie so verstanden? Wie Gott schützt seine Tierwelt. Jeder hat einen Schutz. Die einzige ohne Schutz ist der Schaf. Und gerade deswegen diese besondere Rolle der Schaf. Denn wir sind die Schafe Gottes. Er ist der gute Hirte. Denn wir haben keinen Schutz gegen Sünde, Teufel und Tod. Und er schützt uns. Wie manche Fische, wenn sie angegriffen sind, nehmen die Farben des Wassers an. Dass sie nicht mehr erkennbar. Ungeheuer Wunder geschehen in die Schöpfung. Machen Sie bewusst darüber. Und wie die Bäcker wiederkehrt im Südland. Das wird auch ein Wiederkehren zu Israel. Die Ersterwählten wird als Letzte angenommen sein in das tausendjährige Friedensreich. Lernen Sie die Symbolik der Natur zu sehen in Bezug zu Gottes heilsgeschichtlicher Plan. Das ist sehr wichtig. Die Bibel redet dort Bilder. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäcker wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wissen Sie, dieser Psalm hat genau die Struktur, wie die große Josef Haydn entwickelt in die klassische Vorstellung von Formentwicklung. Man nimmt einen Satz, man nimmt ein Thema, man nimmt die Themen auseinander, durcheinander von jeder möglichen Seite und man vollendet das. Der ist das große Genie. Mozart hat das, Beethoven, das alles von Haydn gelernt. Aber hier haben wir der Entgegengesetzte. Alles führt zu einer Schlussfolgerung, die umfasst alles, was vorangeht. Man fängt nicht mit dem Thema, sondern man führt zu dem Thema. Und es ist faszinierend, wer kennt Musik und wir sind Sänger hier, dass John Sibelius in seiner zweiten Symphonie, kein Christ, entwickelt genau das Gegenteil Form von Haydn. Das erste Mal. Alles in der zweiten Symphonie fängt mit Motiven an. Und nur am Ende der Satz, der erste Satz der zweiten Symphonie, kommt die Melodie raus. Das bedeutet die Zielsetzung. Haydn fängt mit der Melodie, nimmt das auseinander, durcheinander von jeder möglichen Zeit, zeigt uns, was in das drinnen ist. Sibelius nimmt die Fragmente. Und dann am Schluss plötzlich hört man, was diese Fragmente sind. Und das ist genau das Form dieser Psalm. Und es ist faszinierend, dass John Sibelius' zweite Symphonie, und das ist kein Zufall, ist geschrieben um die Zeit der Erste Weltkrieg, welche die Turning Point, die Wende ist in die Endzeit, wenn die Menschen ihr Selbstverständnis verlieren und ihr Glaube an die Zukunft, wo alle die Fortschrittsgedanken zu Ende geht, weil der Mensch benutzt die Mittel, die er entwickelt hat, in Technologie, Wissenschaft und so weiter, gegen sich selbst. Und Gott tut ein Zeichen, alles kommt zu Stillstand im Ersten Weltkrieg. Das ist ein Thema für einen ganzen Vortrag über die Identitätskrise. Aber das ist faszinierend, denn das Form dieser Psalm, und ich bin sehr bewusst über Form, ist genau der Form, der erste Satz der zweiten Symphonie von Sibelius. Alles führt zu den Schlussfolgerungen, die Themen, die richtigen Themen. Und ich sage euch noch was. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wie kommen wir in Himmelreich? Kommen wir in Himmelreich mit Hallelujahs? Was steht in der Bibel? Er werde alle Tränen abwischen. Interessant, nicht wahr? Wie ist es zum Beispiel mit Maria Magdalena? Sie ist in Tränen so verwandelt, dass es kommt 3-4 Mal, Weib, warum weinst du? Sie hängt an den Kreuz und dein gekreuzigter Leib sogar. Und diese Tränen werden in Freude verwandelt sein. Liebe Brüder und Schwestern, lernen Sie das. Der Weg geht zu die Schlussfolgerung, die Form, die John Sibelius entwickelt in der 2. Symphonie. Die Schlussfolgerung ist die Überwindung der Tränen. Gott hat uns nicht hier auf Erde gesetzt, nur zum Leiden. Der ist kein sadistischer Gott. Leiden ist der Weg, dass wir befreit von uns selbst, dass wir dann die Schlussmusik hören, die wahre Thema. Und die wahre Thema ist Auferstehung zum ewigen Leben, zu seinem Reich. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und wenn sie leiden, in jeder Art und Weise, und wenn sie in Tränen verwandelt sind, wie Maria Magdalena, oder was passiert ganz am Ende, die Verfolgung in die antichristliche Zeit, lassen Sie nie dieses Schlussthema weg von Augen. Wir werden mit Tränen in Himmelreich kommen und er wird alle Tränen abwischen. Alles, was wir erlebt, durch die Welt, vor allem durch die Welt in uns selbst, weil wir leiden vor allem an uns selbst. Das habe ich wunderschön gefunden in dem Predigt. Wir sind nicht hier eine spießbürgerliche Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft mit dreckiger Sünde. Das ist, was wir sind. Er wird die ganze Dreck und die ganze Sünde von uns wegbringen. Ich habe natürlich ein lutherisches Wort dazu. Das Wort Dreck, Luthers Lieblingswort über sich selber, ja?
Nebenan, deswegen sind wir so beschäftigt mit Sauberkeit. Wissen Sie, was die sauberste Ort der Welt war? War Auschwitz. Auschwitz war absolut sauber gehalten sein. Da spricht Bände über die Problematik, wo Jesus kämpft gegen die Jerusalemer Putzfrauen. Die Schwäbische sind noch extrem. Ich rede als schwäbischer Pfarrer. Alles muss sauber sein. Die Frage ist, ob wir innerlich sauber sind. Er wird die ganze Dreck abwäschen, wie er dabei die Fußwaschung getan hat von seinen Jüngern. Und er wird die Tränen abwäschen. Alles, was wir erlebt von der Welt, vor allem die Welt in uns selbst. Und dann die Schlussmelodie ist da. Und Sie sind ein Singekreis und Sie werden morgen mit Ihr Gesang anfangen. Und das ist der Wegweisung zu dem Gesang der Engel. Ja, wir werden Gott loben, nicht mit Worte im Himmelreich, sondern mit schönem Gesang. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Der Herr erlöst seine Gefangenen ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr die Gefangenen ziehe uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens, unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Wecke wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen dahin, weinen, streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Amen.